Fragestellung war, wer bist du? Wir sind deine Nachfolger. Und dann sagt Petrus, du bist Christus, den wir erwarten, der Messias, den wir schon lange erwarten. Und dann sagt eben Jesus zu Petrus, du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich weiß, dass dieser Text von katholischer Seite bezüglich des Papsttums benutzt wird und darauf sozusagen das Papsttum gegründet. Das wollen wir jetzt nicht angehen, sondern einfach zu sagen, ich denke, Jesus hat das zu Petrus gesagt und auch zu all seinen anderen Jüngern, nämlich, dass mit ihnen und auf sie Gemeinde Jesu gebaut wird und auch wir sind damit einbezogen, nämlich dass Jesus uns anspricht und uns sagen will, ich will meine Gemeinde bauen und ich will euch gebrauchen, da wo ihr seid mit den Gaben, die ihr habt. Ja, zunächst fällt auf an diesem Vers, dass Jesus, so wie auch in Matthäus 15 zum Beispiel, diese Einheit zwischen Jesus und den Jüngern, seinen Jüngern und Nachfolgern so betont, wer in mir bleibt und ich in ihm, also das gehört irgendwie ganz eng zusammen, Jesus und wir, die wir Jesus nachfolgen. Und auch hier in diesem Text ist es fast ein bisschen so, man müsste sich fragen, ja, wer baut jetzt letztlich, wenn man so ein Entweder-Oder-Denken hätte, müsste man fragen, ja, wer baut jetzt Gemeinde? Macht's Petrus oder macht's Jesus? Wenn die Antwort wäre bei dem Entweder-Oder, Jesus macht's, na ja gut, dann lass ihn machen, dann schauen wir zu. Ist es Petrus, sind es wir Menschen, dann wäre es eine zu große Aufgabe. Und deshalb ist es dieser erste Punkt so wichtig, dass wir immer wieder daran erinnert werden, ja, wir gehören ganz eng zu Jesus, er zu uns und wir zu ihm. Und gemeinsam, er möchte uns einbeziehen und dieses große Werk in dieser Welt tun. Ja, und dann ist das auch geschehen und ich habe also mal dann halt überlegt, naja gut, jetzt sind 2000 Jahre vorbei, man könnte ja sagen, ja, ist ja schön, wenn man so einen Satz in die Welt also sagt, ist es denn auch geschehen? Und wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass besonders die ersten 3 Jahrhunderte ganz schwer waren für die Christen, damals wirklich Gemeinde zu leben und zu bauen. Viel Verfolgung war da und trotzdem hat sich das Evangelium ausgebreitet und selbst unter schwerster Verfolgung sind immer wieder Menschen zum Glauben gekommen und es hat neue Gebiete erreicht und hat sich ausgebreitet. So, dass irgendwann der römische Kaiser Konstantin zum Christentum übergetreten ist, sich bekehrt hat und dann es leichter wurde und das Evangelium noch mehr ausgebreitet wurde. Und irgendwann kam es auch mal nach München. So ganz genau, weil es doch schon sehr lange her ist, wissen wir das nicht. Also wie lange es München gibt, weiß ich nicht. War auch bestimmt irgendein Dörfchen gewesen und dann halt gewachsen, war nicht immer so groß bestimmt. Gibt's Zahlen, weißt du, die 1100. Naja, das ist ja. Naja, da ist es aufgeschrieben worden mal. Wahrscheinlich war es auch schon früher. Also zumindest die Dörfer, wo ich aufgewachsen bin, bei Nürnberg, hat man in der Heimatkunde gelernt, dass die um 700-800 entstanden sind. Und wahrscheinlich vielleicht sogar schon Christen waren und die dann halt auch neuen Lebensmut und sich ausgebreitet haben. Also das Evangelium ist auch zu uns gekommen. Natürlich gab es auch in der Kirchengeschichte Dinge, die wirklich nicht richtig waren und nicht im Sinne Jesu, so wie er es uns empfohlen hat. Es gab viel dann Machtstreben und andere Dinge. Der Islam kam dazu, viel Auseinandersetzung. Und eines der Punkte, der ist mir ganz besonders wichtig und so aufgefallen, gerade in der Zeit in Brasilien, Südamerika, ja ganz christlich eigentlich und doch, man hat den Eindruck, 500 Jahre Christentum und die Leute haben keine Ahnung von der Bibel und von, also Lehre, sie halten alles, das war für unseren Dienst also sehr, sehr wichtig, weil wir gesehen haben, wie das ist, wenn das nicht gemacht wird, wenn Menschen einfach die Bibel und das Wort Gottes nicht kennen. Ja, jetzt erst zurück. Jetzt habe ich einen kleinen Film, den ich bitte, den Matthias einzuspielen, nämlich der in gut einer Minute so die Ausbreitung des Evangeliums uns vor Augen führt. Und Sie werden links oben so die Jahreszahlen durchrattern sehen und dann, wie sich das Evangelium ausbreitet, also die weißen Flächen sind dann immer da, wo das Evangelium hingekommen ist. Das sieht man, dass es auch Rückschläge gab, das war es mal irgendwo und dann ging es wieder zurück und dann wurde es wieder unterdrückt. Aber hier gibt es doch einen kleinen Eindruck, wie das Evangelium in diese Welt verbreitet wurde. Ja, ich zeige gerne diesen Film, weil es gibt immer wieder so, gerade hier in Deutschland, Europa, so, dass Leute, die so den Eindruck machen wollen, naja, das Christentum, das ist ja so ein bisschen absteigenden Ast und so. Und das mag auch sein, dass das hier eher rückläufig ist, Gemeinden werden weniger und so weiter. Aber weltweit gesehen ist die Situation ganz anders und Gott sei Dank, überall und an vielen, vielen Stellen auf der Welt wächst die Gemeinde Gottes. Neue Missionare kommen dazu und das Reich Gottes breitet sich aus, so wie er es gesagt hat, inmitten von Kriegen. Wenn wir diesen Text sehen aus Matthäus 24, sehen wir, wie seine Gemeinde sich ausgebreitet hat, immer wieder auch unter Unterdrückung. Und das Wort sagt ja, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Nun habe ich mir die Frage gestellt, wir als kleine Mission, der Marburger Mission, die Sie ja vielleicht gut kennen viele, weil sie hier zur Gemeinde gehören und die Marburger Mission eben hier die Verbindung hat, auch wir haben unseren kleinen Teil beigetragen zu dem großen Werk Gottes, nämlich Gemeinde zu bauen auf dieser Welt. Die ersten Missionare wurden ja nach China ausgesandt und ja, dort waren sie über die ersten Jahrzehnte praktisch nur dahin. Die Marburger Mission ist 1909 entstanden und dann eben die Missionare dorthin geschickt worden. Und 1951 Kulturrevolution und sie mussten weg. Ich stelle mir das ganz schwer vor für die Missionare damals, denn man hat ja bestimmt auch investiert und jetzt war das nicht so vorbereitet wie jetzt in unserem Fall, wo man langfristig aufbauen konnte, Nachfolger einsetzen und so weiter. Das war ja ziemlich schnell passiert und dann mussten die Missionare plötzlich alle weg. Und doch muss man sagen, was man heute weiß, ist ungefähr 51 waren ungefähr 1 Million Chinesen waren Christen geworden durch die verschiedenen Missionsarbeiten dort. Heute ist die Zahl der Christen dort ein Vielfaches, also 70, 80 Millionen von Chinesen, die Christen geworden sind. Gott baut auch heute noch seine Gemeinde inmitten. Manchmal gebraucht er uns und manchmal macht es auch inmitten von Verfolgung und Schwierigkeiten, ohne jetzt uns Missionare, sondern er gebraucht andere Menschen oder wirkt ebenso, wie er will. Ja, und so gibt es verschiedene, manche kennen vielleicht Missionar Sommerfeld oder Missionar Schara, die in Thailand, Taiwan gearbeitet haben, unter Akas, unter Thais, wir in Brasilien. Gott hat viel gewirkt und Großes ist geschehen. Auch unter dem Volk der Guarani, zu dem wir gleich noch ein bisschen mehr hören wollen. Und auch in Deutschland, Gott wirkt und er baut seine Gemeinde. In Brasilien gibt es 240 Indianervölker. Und eines dieser Völker, zu dem hat uns Gott gesandt und geführt. Und das ist das Volk der Guarani Mbua. So heißt dieses Volk. Und ja, wir sind dort lange, jetzt haben die letzten gut 20 Jahre mit diesem Volk zusammengearbeitet und gelebt. Ein Volk, das sehr, sehr einfach lebt. Also Sie können hier so ein Haus sehen. Ja, genau, da kann man gut erkennen, dass die Menschen wirklich sehr, sehr einfach leben. Also innerhalb des Hauses noch eine Feuerstelle und so weiter. Das ist schon sehr, sehr einfach, wie diese Menschen dort leben. Ein bisschen Landwirtschaft, ein bisschen Jagen, ein bisschen Kunsthandwerk, das sie produzieren und dann verkaufen. Und unter diesem Volk haben wir also gelebt. Nur nochmal so, um sich vorstellen zu können, wo dieses Volk lebt. Das ist also nicht ein Volk, das irgendwo an einer Stelle alle zusammen lebt, sondern sehr, sehr verstreut ist. Das heißt, man kennt ja die großen Städte, São Paulo, Rio de Janeiro, das ist also der Süden Brasiliens, Argentinien und Paraguay. Und die vielen kleinen Pünktchen, das sind die Guarani-Dörfer, also sehr verstreut, ungefähr auf eine Fläche von Deutschland und Frankreich zusammen, um sich vorstellen zu können, wie weitläufig das ist. Das heißt, irgendwo dazwischen sind diese Dörfer von diesem Volk der Guarani in Bla. Die Schwierigkeiten, denen wir begegnet sind, dort war der Alkoholismus, Angst vor bösen Geistern, Streitsucht. Bei der Bibelübersetzung wurde festgestellt, dass es nicht mal ein Wort gibt für Vergebung. Daran sieht man, wie schwer sie sich getan haben oder wie schwierig es für sie sein musste, ohne Vergebung zurechtzukommen. Und ja, die Lösung war dann halt immer umziehen. Sexueller Missbrauch, da konnten wir vielleicht am meisten mithelfen, dass das sich verändert hat oder verbessert hat, wobei das natürlich auch schwierig ist zu sehen, wie viele Ergebnisse das sind. Insgesamt war unser Dienst ein ganzheitlicher Dienst, sprich besonders am Anfang im Gesundheitswesen viel investiert worden von Seiten der Mission, dann Bereich der Bildung, also die erste Schulen und so weiter waren von der Marburger Mission und dann natürlich auch Gottes Wort, also Bibelübersetzung, Gemeindegründung und jetzt die letzten Jahre war darauf der Schwerpunkt. Ja, der schönste Moment vielleicht in dieser Zeit, die wir da waren, war dieser Tag, nämlich als die Bibel fertig wurde in dieser Sprache, Guarani Mbua. Wer die Arbeit des Übersetzens, das heißt erst Verschriften der Sprache gemacht hat, war hier Roberto Doli, ein Amerikaner, hatte promoviert in Mathematik und Gott hat ihn berufen in diesen Dienst und in 30-jähriger Arbeit hat er dann diese Arbeit zusammen mit seinem Team gemacht, seine Frau, seine Familie war natürlich mitgekommen nach Brasilien und hier das Team an dem Tag, als diese Bibel nun endlich fertig war und dem Volk übergeben werden konnte. Ich frage mich immer, wie das wohl war, als Luther fertig wurde mit der Bibel in deutscher Sprache, ob da auch so ein schönes Fest gefeiert wurde. Also hier weiß ich, wie es war, weil wir dabei waren und das mit organisieren konnten. Ja, wirklich ein wirklich schöner und guter Moment in der Geschichte eines Volkes, die Bibel, das Wort Gottes in der Sprache zu haben. Ja, und dann von da an war natürlich unsere Aufgabe, dieses Wort, dieses kostbare Wort Gottes hineinzutragen, in die Dörfer zu bringen, denn es nützt ja nichts, wenn die Bibeln da schön in der Missionsstation gelagert sind, sondern sie müssen ja unter die Leute, und hier war ich unterwegs, hier meinem Kollegen Angelo, ein Guarani, der sehr musikalisch ist, viele Lieder schon geschrieben hat und Gemeinde Gründe ist. Ja, so da, wo schon Gemeinden entstanden waren, gab es natürlich auch Veranstaltungen, wie hier ein Frauentag und verschiedene andere Dinge, die so eine Gemeinde hat. Und einmal im Jahr haben wir versucht, die kleinen Gemeinden, die sehr verstreut waren, sie zusammenzubringen und ein gemeinsames Treffen zu haben. Das war immer ziemlich aufwendig, vor allem der Transport, und weil es ja auch große Strecken waren oft. Ja, aber es war immer sehr, sehr wichtig für sie und sehr stärkend, weil sie sind ja schon als Indianer so eine Minderheit innerhalb der Gesellschaft, der brasilianischen, und dann als Christen innerhalb ihres Dorfes dann auch nochmal oft so ein bisschen allein gelassen oder ausgegrenzt, und da waren dieses Treffen meistens sehr, sehr ermutigend für sie. Ja, Menschen sind zum Glauben gekommen, wurden getauft, und das ist natürlich schön, wenn das geschieht, aber auch da haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, nämlich nicht das zu verpassen, was Jesus sehr klar und deutlich gesagt hat: Lehret, sie halten alles. Das kommt sogar zweimal im Missionsbefehl vor, also zu lehren, und da sind wir auch froh, dass das irgendwann, hat ein bisschen gedauert, Material gefunden haben, mit dem wir das durchführen konnten, das gut zu dem Volk gepasst hat, und ja, dann dieses Lehren stattgefunden und nun Gemeinde dort entstanden ist, haben mit jungen Ehepaaren gearbeitet. Die Ehepaare sind sehr früh verheiratet, oft mit 12, 13, 14 schon verheiratet, und da gibt es natürlich große Schwierigkeiten, und so haben wir versucht, auch da in dieser Hinsicht Unterstützung zu geben, die Guarani-Familien dann zu besuchen, zu begleiten und ihnen zu helfen in ihren Schwierigkeiten. Und dann irgendwann gab es jetzt vor einigen Monaten nochmal eine Reise des Abschieds. Einige der Missionare der Marburger Mission sind ja noch dort, also Kai Schirheri hier, der hat das Bild gemacht. Er ist ja an der Übersetzung des Alten Testamentes kein Gang. Die andere Sprache, die es da im Süden Brasiliens gibt. Und dann sind eine Reihe von Missionaren, Karl, Schwalb, Busch, hier der Missionsdirektor Rainer Becker und Helge und ich. Ja, es ist der Tag des Abschieds oder die Zeit des Abschieds gekommen. Wir haben uns also von unseren Missionarskollegen, die dort in der Rente auch sind noch oder eben noch aktiv sind, verabschiedet. Wir haben uns auch in den Dörfern verabschiedet nochmal. Eigentlich sollte so ein Treffen wieder stattfinden, wie ich vorhin schon beschrieben habe. Leider zwei Tage vorher oder drei wurde es abgesagt wegen Corona. Irgendwo in der Schule Corona-Fall gewesen in der Nähe, und so konnten wir nicht das Treffen machen, aber wir sind dann einfach in die Dörfer gefahren und haben uns ja bei den Geschwistern dort verabschiedet. Auch einige Treffen haben stattgefunden mit brasilianischen Missionaren, mit denen wir jetzt ja in dieser neuen Phase zusammenarbeiten. Ja, und ja, dann verabschiedet auch von dem Team, das nun die Arbeit weitermacht. Übrigens jetzt am Wochenende treffen sie sich dort und ja, zu einem gemeinsamen Austausch und Schulung. Ja, und das schönste Erlebnis jetzt zum Abschluss war eigentlich dieses hier, zeigt dieses Bild. Dieser Mann links mit seinem Federschmuck, das ist der gleiche, einmal hier und hier und der hier. Und das war eigentlich der einzige Guarani, vor dem ich Angst hatte. Die anderen, nö, Indianerdörfer, ganz, ganz ruhig, und also da war keine Gefahr eigentlich. Der aber, da hatte ich schon immer wieder gehört von ihm, dass er einmal in dem Dorfstreit angefacht hat, dann im anderen Dorfstreit gehabt. So habe ich, wenn ich gehört habe, da, der ist da, bin ich nicht so unbedingt ihm über den Weg gelaufen, weil ich wollte einfach halt vermeiden, dass da irgendwie halt, dass er mich provoziert oder irgendwie sowas. Naja, lange Jahre habe ich von ihm gehört und immer nichts Gutes. Und jetzt kurz vor Corona hatte ich gehört, oder ich wusste, dass er in dem einen Dorf ist und da Häuptling ist. Er war immer der Chef sozusagen, war Häuptling geworden in diesem einen Dorf. Eigentlich ein Dorf, wo wir schon lange, lange auch Gemeindearbeit beginnen wollten und es über Jahre, Jahre nicht möglich war, auch unsere Vorgänger schon. Und jetzt ist er dort Häuptling. Und jetzt habe ich doch gehört, und ich konnte es fast nicht glauben, dass dieser Mann, Antonio heißt er, Toninho, dass der jetzt gläubig geworden ist und dass da jetzt in dem Dorf Gottesdienste stattfinden. Und so bin ich dahin gefahren, und das war meine letzte Aktion vor Corona, und habe tatsächlich den Mann, von dem er ja nur Schlechtes gehört hat, Loblieder singen hören. Seine Frau hat die Kinder da mit den Kindern was gemacht und so weiter. Also ich war voller Freude. Und ja, und jetzt waren wir ja nochmal dort, und dann sind sie in Kontakt getreten mit uns, und wir haben am letzten Sonntag dieses Treffen, also dieses Bild hier ist am letzten Sonntag, das sind unsere Kollegen, die jetzt sozusagen die Arbeit weitermachen, und wir haben uns nochmal getroffen, und er hat darum gebeten, dass doch wir sie stützen mögen, eine kleine Kirche zu bauen, dort in dem Dorf, wo er lebt. Ja, das war wirklich eine große Ermutigung für uns. Ich habe ihm auch gesagt, weißt du, dass ich Angst gehabt habe vor dir. Du bist der Einzige, vor dem ich Angst hatte. Und er sagte, naja, hast schon recht gehabt. Ich bin ja auch bewaffnet rumgelaufen und ich war ein schlimmer Mensch. Aber Gott hat mich verändert. Und das ist doch ein wirklich sehr ermutigendes Erlebnis für uns gewesen, dass Gott weiter wirkt und sein Werk baut. Ja, und wir möchten und beten natürlich auch jetzt weiter, dass dieses Werk weitergeht und dass ihn Jesus möchte, wir möchten, dass in jedem der 110 Dörfer gibt es da Gemeinde Jesu entsteht und Christen, Menschen zum Glauben kommen an Jesus. Ja, das ist hier nochmal Bild vom Nachfolger, also sozusagen der Hauptleiter des neuen Teams, und hier andere Missionare, die wir an verschiedensten Stellen kennengelernt haben, Leute aus Gemeinden, die in ein Dorf gehen und so, denen wir auch Orientierung geben konnten, was den Dienst betrifft. Und natürlich viel Hoffnung wird auch gesetzt auf diese jungen Leute, die Guarani sind und bereits Ausbildung bei Jugend mit einer Mission, Jüngerschaftsschulungen und so weiter gemacht haben. Und ja, denn wir als Marburger Mission sind ja in Brasilien verhältnismäßig klein geworden. Und da können wir sagen, naja, da gibt's ja, ist ja was Schlechtes. Aber eigentlich kann man sagen, nee, der Auftrag ist erfüllt dort. Und deshalb habe ich mal so ein bisschen aufgelistet, welche Arbeiten durch die Marburger Mission dort entstanden sind. Einmal ein Verlag, der ganz lange schon, also über 30 Jahre schon abgegeben ist, ein Kirchenverband, auch schon lange abgegeben an brasilianische Leitung, und die senden ja auch Missionare bis hierher nach Deutschland. Dann sozial unter Kinder, sozial schwachen Kindern, Kinderdorf, Reha-Zentrum für Drogen- und Alkoholabhängige, das wurde jetzt erst vor einigen Jahren so langsam abgegeben, und nun auch die Missionsstation am Rio das Cobras an Jugend mit einer Mission, die jetzt dort auch weiter mit Indianern und anderen Missionaren arbeiten. Und wir sind froh und dankbar, dass viele dieser Arbeiten gut weitergehen. Natürlich gibt es auch immer wieder Herausforderungen und Schwierigkeiten. Ja, die Situation insgesamt weltweit, jetzt im Blick auf die Bibelübersetzung, schaut so aus, habe ich hier nochmal aufgelistet, die Menschen, wie viel es Menschen es gibt auf der Welt, wie viele Sprachen, ungefähr 7000 und 1600 und ein paar sind noch Sprachen, die zu übersetzen sind. Und da bitte ich Sie einfach auch, das vielleicht ins Gebet mit hineinzunehmen, dass Gott Menschen beruft, die wie Roberto Dulli oder andere zu so einem Volk gehen, die Sprache erlernen, verschriften. Meistens sind es noch nicht verschriftete Sprachen, und dann eben das Wort Gottes in diese Sprache übersetzen. Ja, Unser Dienst jetzt ist diese Reverse Mission, also rückkehrende Mission. In Brasilien sind viele, viele Gemeinden entstanden und sie senden Missionare aus in der ganzen Welt. Ungefähr heute, eine Zahl wird genannt von 14.000 brasilianische Missionare weltweit und eben davon auch ein Teil hier in Europa, in Deutschland. Die beiden eben über die Marburger Mission, Samuel Kutenski hat in Essen und Wesel Gemeinde gegründet und Rudi Roscher eine Neubelebung in Stuttgart. Also das ist ein Teil der Marburger Mission heute, diese Reverse Mission, also zurückkehrende Mission. Und da wird auch oder ist jetzt schon meine neue Aufgabe im Bereich da mitzuhelfen. Das sind dann so die Kollegen, der, wo jeder woanders sitzt, ne, das ist, hat ja jeder heutzutage. Das sind die brasilianischen Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten. Hatte schon die Gelegenheit auch Missionare zu besuchen. Hier diesen Missionar im Senegal, ein afrikanischer, vom Islam konvertierter Pastor. Ein wirklich beeindruckendes Erlebnis auch da. Gott baut sein Reich überall. Ja, nochmal zurück zu dem Bibeltext. Ich will meine Gemeinde bauen, sagt Jesus, und wir können sagen, ja, der Herr hat es nicht nur versprochen, Jesus hat nicht nur gesagt, ich will das machen, sondern er hat es getan inmitten von Kriegen und Pandemien. Hier in Matthäus 24 ist ja all das aufgelistet, wo Jesus sagt, in den letzten Zeiten wird das alles geschehen. Und gleichzeitig steht in diesem Text, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, zum Zeugnis für alle Völker. Ja, und wir sind eingeladen. Gott wird seine Gemeinde bauen und er möchte es mit uns tun. Er hat Petrus gebraucht, er gebraucht, und hier können Sie Ihren Namen einsetzen. Er gebraucht Sie und mich. Niemand, der Jesus nachfolgt und sein Nachfolger ist, ist unnütz in diesem großen Werk. Jeder hat seine Aufgabe und immer wieder sollen wir ihn fragen, Herr, wo und wie und was kann ich tun? Wenn wir ihn lieben, lieben wir auch seine Pläne, seinen Auftrag, sein Reich. Amen.